Heute bei «Apropos» im Trump seine Friedensverhandlungen. Zuerst hat Donald Trump der Wladimir Putin in Alaska empfangen.
Thank you very much, Mr. President. I believe we had a very productive meeting. There's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting.
Nachher ist der Wladimir Zelensky nach Washington gereist, unterstützt von einer hochkarätigen europäischen Delegation.
Well, thank you very much. It's an honor to have the President of Ukraine with us. We've had a lot of good discussions, a lot of good talks, and I think progress is being made, and today's meeting is very important. We have 7 very powerful leaders from Europe, and we're going to be meeting with them right after this meeting.
Das Resultat: eine Aussicht auf mögliche Sicherheitsgarantien von den Amerikanern in der Ukraine und vielleicht das Treffen zwischen dem Putin und dem Zelensky. Was bedeutet das genau? Wie fest darf man sich nach diesen Gipfeln Hoffnung auf einen Frieden in der Ukraine machen? Das fragt nicht Christoph Münger, der Russlandchef der Medien, in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tageszeiger der Berner und der Basel-Zeitung. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Christoph.
Salut Philipp.
Christoph, ich würde gerne mit dem Detail anfangen, das in allen Texten gross erwähnt worden ist, meistens am Anfang, und zwar mit dem Anzug von Zelensky, den er im Weißen Haus trägt.
First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit.
I said the same thing.
Yeah, looks good on you.
I said the one that attacked you last time. See, now he's in the room. I remember that.
Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky.
In the same suit. You see, I changed my outfit.
Maybe yours is much better.
Ja, der Anzug spielt eine wichtige Rolle. Wir erinnern uns daran, das ist natürlich eine Reminiszenz vom ersten Treffen Ende Februar, wo zum Eklat geführt hat. Es ist eine Anspielung auf das dramatische und auch gescheiterte Treffen, wo der Zelensky sozusagen aus dem Weißen Haus rausgejagt worden ist. Der J.D. Vance und auch der Trump haben ihm vorgeworfen, er habe den Krieg angefangen, er sei undankbar und überhaupt. Und dann hat der J.D. Vance, also der Vizepräsident, noch kritisiert, dass der Zelensky keinen Anzug getragen hätte, wie sich das gehöre, sondern auch seinen olivgrünen Militärpulli. Das gehöre sich nicht, wenn man ins Weiße Haus käme und den amerikanischen Präsident besuche. Dabei war natürlich klar gewesen, dass der Zelensky ein Kriegspräsident war und immer noch ist. Und ein Präsident im Krieg, der läuft halt nicht im Anzug umeinander. Und der Zelensky für seinen Auftritt, respektive für seinen Aufzug, also seine Kleidung, auch Unterstützung bekommen generell weltweit.
Ist der schwarze Anzug, den er jetzt trägt, auch ein Zeichen dafür, dass sich der Zelensky so auf eine Art im Willen von Trump beugen?
Ja, das kann man durchaus so sehen. Und was will er denn auch anders machen? Ich meine, ohne die amerikanische Hilfe und Unterstützung ist die Ukraine verloren. Also zieht er halt den Anzug an. Und wenn das dem Trump so wichtig ist, und der Trump, sie haben ja dann über den Anzug noch geredet, der gefällt ihm und überhaupt. Und der Journalist, der hätte in dem Sinne auch noch können abkanzeln und gesagt, er hätte den gleichen Anzug an wie letztes Mal. Wie auch immer, das ist Trumpologie, wie die New York Times schreibt. Man muss dem Narzissten im Weißen Haus und Donald Trump wirklich schmeicheln, wenn man etwas erreichen will. Und dass das so ist, wissen wir mittlerweile ja auch in der Schweiz, Stichwort 39%. Doch für Zelensky ist da wahrscheinlich die geringfügigste Konzession gewesen, dass er jetzt einen schwarzen Anzug getragen hat und nicht mehr seinen Olivenpulli. Er befürchtet zu Recht, dass er viel größere Konsequenzen noch in Kauf nehmen muss.
Du hast gesagt, das letzte Treffen im Februar, das ist ziemlich in die Hose gegangen.
You see, I think it's good for the American people to see what's going on.
I understand.
I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers.
Don't, please.
You're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire.
Das Mal, Anfang Woche, wo der Zelensky im Weißen Haus war, hat es nicht so eine Klage.
Zumindest keinen, den wir gesehen hätten, oder? Hinter der verschlossenen Tür dürfte der Trump den Zelensky ziemlich unter Druck gesetzt haben, Konzessionen zu machen, nicht nur was den Anzug betrifft. Er hat das ja bereits im Vorfeld von dem Gipfeltreffen gemacht, wo er gesagt hat, der Zelensky könne eigentlich selber im Alleingang den Krieg innerhalb von einem Tag beenden. Ja, das kann der Zelensky tatsächlich, das stimmt, da hat der Trump recht. Aber er kann es nur, wenn er alle russischen Forderungen annimmt und selber abdankt.
Ein Unterschied zum Februar war, dass Zelensky nicht allein nach Washington gereist ist. Wer hat ihn begleitet?
Ja, er hat ziemlich eindrücklichen Geleitschutz aus Europa dabei gehabt. Das sind also drei Präsidenten, zwei Premier, ein Kanzler und zwei Chefs von grossen Organisationen, der EU und der NATO, also sechs Männer, zwei Frauen. Die beiden Frauen sind die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die italienische Premierministerin Meloni. Und alle sind vor dem Weißen Haus vorgefahren, sind begrüßt worden. Das ist ein grosser protokollarischer Anlass gewesen. Und natürlich eine grandiose Ehrerbietung, ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Aber eben, auch die Europäer haben ihre Lektion gelernt, die Sache Trumpologie. Man muss dem schmeicheln, wenn man etwas will erreichen.
Was ist denn genau die Funktion der Europäer bei diesem Treffen?
Zum einen haben sie mit ihrer schieren Präsenz vermeiden, dass es nochmal so ein Eklat gibt zwischen dem Trump und dem Zelensky. Und das ist, kann man sagen, gelungen. Zum anderen haben sie verzweifelt versucht, die Machtkonstellation, wo die Welt über Jahrzehnte in einem gewissen Gleichgewicht gehalten hat, zu erhalten. Also mit den USA an der Spitze vom Westen. Und zu Recht haben sie das probiert, denn nur so hat die Ukraine überhaupt eine Chance, dieser Herausforderung Russland, dieser Herausforderung Putin können zu begegnen. Und schließlich haben sie versucht, den Trump dazu zu bewegen, wieder auf seine alte Forderung zurückzukommen, nämlich eine Waffenruhe einzufordern als Vorbedingung für etwelche Friedensgespräche. Aber damit sind die Europäer gescheitert.
Hat denn der Gipfel ein konkretes Ergebnis gehabt?
Sehr konkret ist nicht viel gewesen. Aber die Ukraine ist jetzt nicht gerade verkauft worden, weil man müssen befürchten nach dem Gipfel in Anchorage zwischen dem Putin und dem Trump. Sie hat so eine Art Atempause bekommen. Obwohl der Trump den Zelensky unter Druck gesetzt hat, den Russen wirklich weit entgegenzukommen, das muss man sagen, das ist ein kleiner Erfolg. Dann ist natürlich die Rede jetzt von einer Sicherheitsgarantie. Immerhin dürfte es den Europäern gelungen sein, den Trump dazu zu verpflichten, der Ukraine zusammen mit den Europäern eine Sicherheitsgarantie auszusprechen nach einem allfälligen Waffenstillstand oder nach einem Friedensabkommen. Die Frage ist, wie verlässlich ist die Zusage?
Was sind das genau, die Sicherheitsgarantien?
Ja, es hätte also gerne geheißen, es könnte etwas geben, analog zum Artikel 5 der NATO. Also das ist der Beistandspakt, einer für alle, alle für einen. Damit wäre natürlich sehr viel erreicht, aber ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Und die Frage ist auch, welche Europäer schicken denn wirklich Truppen in die Ukraine, um so einen Frieden allenfalls abzusichern? Machen die Amerikaner wirklich mit das Backup? Da ist sehr viel Rhetorik im Spiel und ja, der Tatbeweis steht aus. Und das ist alles ziemlich vage und unbestimmt, finde ich. Aber da werden die Ukrainer etwas müssen haben, um einem allfälligen Abkommen zustimmen, weil sie haben wirklich mit russischen Zusagen, was Abkommen betrifft, die sollen eingehalten werden, sehr schlechte Erfahrungen gehabt. Stichwort dazu ist das Budapester Memorandum von 1994. Da haben die Ukrainer ihre Atomwaffen den Russen abgegeben und im Gegenzug haben sie die Garantie bekommen, dass ihre Landesgrenzen respektiert werden, dass ihre Souveränität respektiert wird, wie es jedem UNO-Mitglied zusteht. Wie viel das die Zusage wert ist, wissen wir heute.
Das haben wir gesehen nachher. Ein anderes Ergebnis von diesem Gipfel war, dass es offenbar Bestrebungen gibt, dass sich der Zelensky und der Putin treffen sollen. Wie realistisch ist das?
Wissen wir nicht. Ich selber bin eher skeptisch. Wir werden es sehen. Ich glaube, der Putin macht da nur mit, wenn der Zelensky wirklich bereit ist, weitgehend seine Forderungen zu akzeptieren. Dazu kommt, dass der Putin den Zelensky wirklich nicht mehr ausstehen mag. Also, das sind auch persönliche Animositäten im Spiel. Also, wenn es da sehr bald ein Treffen gibt, ausgeschlossen ist gerne nichts, aber mich würde es überraschen.
Der Gipfel im Weißen Haus mit dem Zelensky und den europäischen Staatenlenker hat ja nicht im Luft der Raum stattgefunden. Es war wie eine Reaktion auf den Gipfel ein paar Tage vorher zwischen Trump und dem Putin in Alaska. Die internationalen Reaktionen auf diesen Gipfel in Anchorage, die waren verheerend, kann man sagen. Zu Recht, Christoph?
Finde ich, ja. Weil da ist ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher mit einem Szenenapplaus vom amerikanischen Präsidenten empfangen worden. Wenn der Trump ist dort gestanden und klatscht, wo der andere da anzulaufen kam, dann hätte Putin im befestigten Auto vom Präsident Trump mitfahren. Wo er angeflogen kam mit seinem Flüger, ist er von amerikanischen Jets begleitet worden. Also ein riesen Primborium, ein riesen Zirkus. Und das ist natürlich eine internationale Rehabilitierung von Putin, der ja wirklich verantwortlich ist für den schlimmen Krieg, der hunderttausende Opfer gefordert hat und immer noch fordert. Er hat die Opfer auf dem Gewissen, der Herr Putin. Er lässt ukrainische Kinder entführen und die Bevölkerung in den besetzten Gebieten im Osten von der Ukraine wird brutal unterdrückt. Und weil ja ein Angriffskrieg per se als Verbrechen gilt, kann man sich das mit dem mutmaßlich wohl schenken, was ein Kriegsverbrecher betrifft, weil dass er den Krieg angefangen hat, ist offensichtlich, obwohl das Gegenteil behauptet.
Hat es Trump umgekehrt machen? Zuerst Zelensky empfangen und dann vielleicht mit dem Putin reden?
Ja, ist recht eine hypothetische Frage. Hat Zelensky ja vorher getroffen gehabt. Wir haben das Treffen Ende Februar erwähnt, wo aus dem Ruder gelaufen ist. Aber der Trump hat schon seit eh und je, also vor der Wahl, schon im Wahlkampf, wirklich ein für mich nicht ganz nachvollziehbares Bedürfnis, den Putin zu treffen und mit dem von Grossherrscher zu Grossherrscher die Welt zu ordnen.
Jetzt sind die beiden Gipfel vorbei. Was dürfen die Treffen für einen weiteren Kriegsverlauf bedeuten? Was wäre aus ukrainischer und europäischer Sicht das beste, was wäre das schlechteste Szenario?
Wenn die Treffen dazu führen, die beiden, dass irgendwann in möglicherweise nicht allzu ferner Zukunft ein fairer Frieden, und ich betone das Wort fair, zustande kommt in der Ukraine, dann hat es sich gelohnt. Und dann dürfte Donald Trump zu Recht darauf hinweisen, dass er da das initiiert hat und er dürfte mit prahlen und er dürfte den Friedensnobelpreis fordern und von mir aus auch überkommen. Wenn hingegen die Rehabilitierung von Putin in Alaska dazu führt, dass der russische Kriegsherr, der Putin, noch weniger bereit ist, einen Kompromiss einzugehen, dann hat der Gipfel, oder haben die Gipfel besser gesagt, mehr geschadet als genützt. Wobei man sagen kann, dass die Notlage der Ukraine und die Übertöpelung der Europäer durch den Gipfel in Anchorage mindestens dazu geführt hat, dass die Europäer, mindestens ein Teil von ihnen, ausgenommen ist Ungarn, sich zusammengekauft haben zu einer Koalition der Willigen und eine sehr potente Delegation, die wir am Anfang erwähnt haben, da nach Washington geschickt hat, um dem Zelensky beizustehen. Das hat es wirklich in dieser Art und Weise noch nie gegeben, dass so eine Delegation im Weißen Haus aufgekreuzt ist, einmal abgesehen von der G7-Treffen oder allenfalls NATO-Jahrestreffen. Wie willig die Europäer da ihrer Koalition allerdings sind, wie willig sie sind, um die Ukraine wirklich zu schützen, das muss ich auch erst weisen.
Ist denn ein Waffenstillstand auf absehbare Zeit realistisch?
Also im Moment nicht, weil der Putin will ja auf gar keinen Fall einen Waffenstillstand. Für ihn läuft es gerade ziemlich gut auf dem Schlachtfeld. Und der Trump, und das ist ja Erfolg von dem Gipfel in Anchorage gewesen, ist jetzt dem Putin in dieser Frage gefolgt. Und das finde ich kein gutes Zeichen. Ich meine, der Trump redet immer davon, dass er den schlimmen Krieg will beenden. Ja, man könnte ja mal damit anfangen, dass man aufhört zu schiessen und dann kann man über alles reden. Aber das ist offenbar nicht im Sinn von Putin und jetzt auch nicht im Sinn von Trump. Da folgt er ihm. Das Ziel der Europäer, den Trump wieder auf eine gemeinsame Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand zu verpflichten, das ist den Europäern nicht gelungen in Washington.
Wie fest können sich die Europäer in der jetzigen Situation auf Trump verlassen?
Also ich würde mich auf gerne nicht verlassen, oder? Das sehen wir, wenn man uns vergegenwärtigt, wie sprunghaft Trump seine Haltung ist zu allem und jedem, aber insbesondere gegenüber Russland und dem Putin. Ursprünglich hat er den Putin bewundert, das ist seine erste Amtszeit. Dann hat er angekündigt, dass er den Krieg innerhalb 24 Stunden werde beenden. Das war einer seiner Wahlkampfschlager gewesen. Wo er dann im Amt war, hat er den Putin kritisiert für die brutalen Luftschläge gegen ukrainische Städte. Dann hat er sogar ein Ultimatum ausgesprochen, zuerst 50 Tage, dann 10 Tage. Und dann hat er angekündigt, dass Atom-U-Boot richtig Russland werde verlegen, obwohl die U-Boote natürlich längst in der Nähe dort sind. Also das ist ja die Idee von der U-Boot, dass wir überall zuschlagen können. Wie auch immer, das war auch ein Gag, der dann durch die Medien gegangen ist. Und jetzt, als Höhepunkt, hat er Putin dann wieder eine Kehrtwende, den roten Teppich ausgerollt in Anchorage und applaudiert. Die Europäer sind also gut beraten, selber eine kohärente Haltung zu entwickeln, einzunehmen und sich militärisch endlich auf eigene Beine zu stellen.
Was ja der Trump interessanterweise schon immer gefordert hat.
Ja, das hat er gefordert, das stimmt. Ohne den Trump wäre da kaum je Bewegung drin gekommen. Das muss man sagen. Schon in der ersten Amtszeit von 16 bis 20 hat er da Druck gemacht. Und dann haben die Europäer wieder ein bisschen lockerer genommen unter den beiden. Obwohl der Obama das auch schon gefordert hat, 2014 muss man sagen, an dieser Stelle. Aber mittlerweile ist der Druck so gross, dass die Europäer ihre Armee investieren, dass sie es einfach machen müssen. Aber das geht natürlich ein paar Jahre, bis dann das umgesetzt ist.
Du hast recht eindrücklich die Sprunghaftigkeit von Donald Trump aufgezeigt. Wie soll ein stabiler Frieden möglich sein, wenn der wichtigste Verhandler von diesem Frieden so unstabil wirkt?
Das Problem ist eben wahrscheinlich da, dass die Ukraine den Trump gar nicht sonderlich interessiert, oder? Das ist für ihn wie ein lästiger Klotz am Bein, der Krieg. Er möchte mit Russland ins Geschäft kommen und sich auch diplomatisch annähern. Da ist einerseits die Bewunderung für den Putin, aber das sind auch geschäftliche Interessen. Und es ist sogar ein strategisches Interesse auszumachen, weil er will, dass Moskau sich wieder ein bisschen wenigstens von China entfernt. Er will Moskau aus der engen Bindung mit China rauslocken, weil er sieht China als den grossen Gegner der USA. Was es auch ist. Ob ihm das aber gelingt, dass er Moskau von Peking wegbewegen kann, das bezweifle ich. Und das macht ihn natürlich nicht zu einem besseren Verhandler, was ein mögliches Kriegsende in der Ukraine betrifft.
Am Anfang von diesem Podcast ist die Frage gestanden, wie fest darf man sich nach diesen Gipfeln Hoffnungen auf einen Frieden in der Ukraine machen? Hast du eine Antwort auf die Frage?
Ja, ich würde mir einfach nicht zu viel Hoffnungen machen auf einen halbwegs gerechten Frieden. Es scheint, dass der Putin auf seine Maximalforderungen beharrt, also auf die Übernahme von diesen 4 Gebieten in der Ostukraine. Von der Krim redet schon gar niemand mehr. Der Trump hat gesagt, die ist passé, das ist jetzt bei den Russen. Eine Westbindung von der Ukraine in welcher Form auch immer will der Putin auch nicht akzeptieren. Also, wenn es einen Frieden gibt, dem befürchte ich, wird das ein Frieden, Stand jetzt, wo ein Diktatfrieden ist. Bezeichnend ist ja auch, dass der Putin nicht einmal in einen Waffenstillstand einwilligt, als ersten Schritt. Wir haben es gesagt, das ist dann in Anchorage dazu, dass der Trump das jetzt auch sagt. Putin ist das anhaltende Sterben egal und dem Trump offensichtlich auch. Das würde ja sagen, jetzt erst machen wir einen Waffenstillstand. Aber eben, er beharrt nicht mehr auf dem und er sagt nur, dass der Krieg müsse enden, aber wirklich ein Rezept hat er nicht.
Das heisst, die Ukraine, so wie man sie kennt hat, wird es in Zukunft nicht mehr geben?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeiner Lösung kommt, nicht durch gewisse Abgaben von Territorien. Ich glaube, das ist illusorisch. Erstens sind die Russen jetzt nicht drin und zweitens haben die Ukraine die militärischen Mittel nicht, um das wirklich zurückzuerobern. Vielleicht hätten sie es dort mal gehabt im Frühling 2022, das ist auch nicht ganz sicher. Wie auch immer, sie sind militärisch schwach, insbesondere haben sie zu wenig Soldaten und zu viel Ausrüstung aus dem Westen haben sie wahrscheinlich auch nicht.
Danke für das Gespräch, Christoph.
Bitte, gern geschehen.
Das war die Folge zu den beiden Gipfeln zum Ukraine-Krieg in Alaska und in Washington. Ich habe geschwätzt mit Christoph Münger. Im Episodenbeschrieb von dieser Folge verlinken wir noch diverse Texte, verlinken, Analysen zu den beiden Gipfeln und auch interessante Interviews. Die Folge von «Apropos» hat der Tobi Holzer produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.